Wir selbst sind immer für unseren Orgasmus verantwortlich. Mhm. Jeder ist für seinen eigenen Orgasmus verantwortlich. Selbst wenn die andere Person uns diesen Orgasmus beschert, durch was auch immer an manueller, oraler oder penetrativer Stimulation. Im Stressmodus wollen wir alles, nur nicht vögeln. Mhm. Da wollen wir kämpfen, da wollen wir flüchten, da sind wir hochaktiv. Mhm. Also man muss ja nicht unbedingt sexy Shit reinschreiben.
Ja. So, in den Arbeitskalender.
Wir haben uns die Beine rasiert, wir waren duschen, wir haben davor keinen Kebab gegessen, sondern uns die Zähne dreimal geputzt und ein Kaugummi auch noch in den Mund genommen.
Ja.
Und dann sind wir erst auf das Date gegangen, in der positiven Vorwegnahme, da könnte heute etwas passieren.
Mhm.
Was ist daran spontan?
Bin da doch irgendwie verklemmt, obwohl ich mich gar nicht als verklemmt empfunden habe.
Double Duty Dialogues. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten. Double Duty Dialogues.
So, und hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme mit Andrea Brandstätter.
So eine Wahnsinns-Radio-Voice, hätte ich so eine Stimme.
Deshalb bin ich wahrscheinlich zum Podcasten gekommen. Weißt du, wie oft ich das gehört habe? Es war wirklich schon, ich glaube, im Teenager-Alter, ich sollte was mit meiner Stimme machen und ich sollte eine Sprachausbildung machen oder sowas in die Richtung. Es ist nicht ganz in die Richtung gegangen, aber vielleicht hat mich jetzt das Podcasten selber eingeholt und jetzt muss ich quasi in die Richtung gehen. Super, du, dann erzähl uns vielleicht einfach mal, wie du zu deinem Beruf gekommen bist. Du bist Sexual- und Paartherapeutin. Hat das irgendwie den persönlichen Hintergrund oder war das für dich einfach immer klar, das will ich machen?
Ah, es war irgendwie immer klar, ich will das machen, aber es ist trotzdem erst auf dem zweiten Bildungsweg passiert.
Ah, spannend, ja.
Ich komme aus dem Marketing- und Kommunikationsbereich, habe lange Zeit im Kulturbereich gearbeitet, im Marketingbereich, in der Erwachsenenbildung.
Mhm. Ah, spannend.
Und die Kompetenzen, die ich mir dort angeeignet habe, die nutzen mir auch jetzt in der Paarberatung unglaublich.
Ja, das glaube ich.
Irgendwie geht es ja auch im Paarsetting ganz oft darum, zu verkaufen, Kompromisse zu finden, das Gegenüber zu überzeugen. Und das klingt jetzt unglaublich manipulativ, das soll es nicht sein. Aber dieses Gespür dafür auch, wie können wir hier zwei Seiten, die vielleicht nicht auf den ersten Blick zusammenpassen, trotzdem irgendwie zusammenbringen?
Ja.
Und dieses Reinfühlen und dieses Zuhören und was braucht das Gegenüber, das sind definitiv Fähigkeiten, die ich da nochmal gestärkt habe.
Ja, und es hilft wahrscheinlich.
Zurück zu deiner Frage, aber eigentlich, und jetzt nochmal, weil das ist eigentlich der viel spannendere Bereich.
Ja, gerne.
Weil Paar- und Sexualberatung ist etwas, davon gibt es viel zu wenig und es ist unglaublich stigmatisiert. Und ich liebe es, Dinge zu tun, die die Leute ein bisschen aus der Komfortzone katapultieren, aber sie trotzdem zum Wachsen anregen.
Schön.
Und ich habe das Thema immer unglaublich spannend gefunden. Mhm. Es ist mir so natürlich vorgekommen, über diese Dinge zu reden, obwohl es so stigmatisiert ist und so verschwiegen wird.
Ja, aber das heißt, du hast das Tabu mal für dich gebrochen und hast gesagt, ich will über diese Dinge reden, über die ich eh schon natürlich rede.
Ja.
Und es hilft wahrscheinlich auch, viele Berufe zu kennen, weil ich glaube, Frauen sind natürlich immer zwischen Karriere und Partnerschaft und vielleicht auch Kindern ein bisschen zerrissen. Und da hilft es vielleicht auch, wenn du diese Perspektive einbringen kannst und einfach schon mehr erlebt hast als quasi nur die therapeutische Ausbildung und einfach auch mehr einbringen kannst an Erfahrung, an Werten, an Themen. Und hast du selber Kinder, wenn ich so offen fragen kann?
Ja, zwei Kinder im Teenageralter.
Ah, sehr gut.
Also
das heißt, du kennst
Freuden
diese
und alle Herausforderungen, die mit Kindern, Berufstätigkeit, zweiten Bildungsweg, Mental Load, Partnerschaft einhergehen.
Ein Wahnsinn. Also das heißt, du bringst da mal eine ganze Wucht ein.
Alles.
Und vielleicht auch ganz offen die Frage, mit welchen Themen kommen denn Partner, also Ehepartner, Partnerinnen, Partner, auf dich am meisten zu? Also wenn sie sagen, sie haben so ein Thema und sie wollen quasi mit dir arbeiten. Was sind so die, kann man das bündeln? Gibt es da so Themenketten, die da auf jeden Fall immer mitschwingen?
Ja, das, was einfach unglaublich oft kommt, sind Konflikte.
Mhm.
Konflikte und Konfliktdynamiken und wir reden aneinander vorbei, höre ich in fast jeder Sitzung.
Mhm.
sind dann gar nicht so diese großen Streitereien, sondern immer wieder um die gleichen Themen,
ja,
wo man das Gefühl hat, nicht gehört zu werden, mhm, nicht gesehen zu werden, unglaublich unsichtbar sich zu fühlen, ja, und dann kommt Frustration. Und ja, irgendwann kommt die Wut.
Ja, das ist ganz spannend. Und wir haben ja im Vorgespräch, also wir haben kurz telefoniert, sehr viel Vorgespräch gab es gar nicht, aber da habe ich so lachen müssen, weil ich schilder dir, welche Themen wir eben aufs Tapet bringen wollen. Und dann sagst du so, ah ja, das ist ja eh easy, das, da kann man gut dran arbeiten. Und ich denke mir dann so, oh wow, das klingt total gut. Vielleicht wollen wir diese Perspektive jetzt einfach mal ein bisschen schildern. Ich bin nämlich auf dich zugekommen, habe gesagt, wir haben natürlich mit einigen Frauen in unserer Community zu tun, die gerade Mütter geworden sind und die sich dann schwer tun, wieder in eine Partnerschaft, in eine Sexualität zu finden, die sich natürlich von Grund auf verändert hat. Und ich glaube, jede Frau ist einmal am Anfang irritiert, wie viel sich tatsächlich ändert, nämlich eigentlich eine 180-Grad-Drehung des Lebens. Wie würdest du das sehen in der therapeutischen Arbeit mit eben Partnerinnen, Partnern, die diese Themen haben nach einer Geburt?
Ich wäre super neugierig und ich würde fragen, was hat sich dann verändert?
Ja. Und vielleicht kann ich da jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, Walli und ich, also übrigens, Walli ist ja in München auf einer Dienstreise, deswegen mache ich diese Session diesmal alleine mit dir. Aber Walli und ich haben im Vorfeld gut gesammelt und Fragen ein bisschen definiert, die auch auf unser eigenes Privatleben zurückzuführen sind. Und da hat sie gleich eingebracht, sie hat sich nach der ersten Schwangerschaft einfach nicht mehr ganz wie sie selbst gefühlt und es ist ihr schwer gefallen, wieder in eine Sexualität zu finden. Also das hat tatsächlich mit Nähe und Distanz zu tun gehabt. Ihr Mann ist auch im Ausland tätig. Das heißt, da wieder auf Punktlandung Nähe, Intimität zu schaffen, ist ihr einfach schwer gefallen. Und sie hat auch gesagt, ich darf da aus dem Nähkästchen plaudern. Was würdest du da sagen? Wo würdest du da ansetzen?
Eine ganz banale Frage wäre, mhm, einfach mal, was glaubst du, braucht es denn, um wieder mehr Nähe möglich zu machen? Mhm. Also ich sage den Menschen nicht, was sie tun sollen. Es, ja, gibt ja jetzt nicht so ein Pauschalprogramm, mhm, sondern am Anfang einer Sitzung, vielleicht ist das auch spannend für Menschen, die noch nie in so einem beratenden Setting waren, ja, zu erfahren, wie das da so abläuft.
Mhm. Gerne.
Also ich komme da nicht hin und sage den Leuten, hey, du musst das und das tun und, ja, das ist die Lösung für alles. Mhm. Ich habe ganz viele Ideen und ganz viele Ansätze und es gibt tolle Modelle und Input, aber zuerst möchte ich mal verstehen, was
wo's
passiert
hakt
denn bei euch?
Ja.
Und allein schon, wenn du sagst, so, ich habe mich selbst verloren oder ich musste mich neu, mhm, finden oder ich konnte nicht mehr an früher andocken, dann, ja, wäre mal ganz spannend, was konkret sich verändert hat, mhm, emotional, körperlich, was war vorher da, was ist jetzt da, ja, was fehlt denn überhaupt?
Ja.
Und wenn dann du sagst zum Beispiel, dass diese räumliche Distanz, also dieses Fernbleiben, mhm, wäre dann ja total spannend zu erfahren, wie war das denn früher, mhm, außerhalb der Mutterrolle?
Ja.
War er da nicht auch schon auf Dienstreisen?
Ja.
Das hat sich jetzt zwar ändert, wo, ja, wo das Kind da ist und er noch immer auf Dienstreisen ist.
Ja.
Also bei ihm hat sich ja offensichtlich nichts verändert. Wäre jetzt einfach mal eine Hypothese.
Ja.
Also muss sich in ihr etwas verändert haben, mhm, oder in ihrem Alltag. Und dann, mhm, höre ich einfach Überforderung raus.
Ja.
Also eine Überforderung. Ich schub den Alltag alleine, du bist nicht da, ich und mein Kind, wir sind ein Team und, ja, wir haben uns da zurechtgefunden,
mhm,
und jetzt kommst du da als Invader irgendwie rein und wer bist du und was willst du und jetzt Forderungen und jetzt soll ich auch noch Sex mit dir machen? Super scheiße, noch was auf meiner Agenda, mein Tag ist sowieso schon knallvoll.
Ja.
Nee, da mache ich nicht mit. Sorry, ja, stell dich hinten an.
Ja, stimmt. Eigentlich spannend, weil Sexualität als To-Do, das empfinde ich auch ein bisschen. Also das habe ich für mich seit der Mutterschaft auch irgendwie so als einen von weiteren To-Do-Punkten im Kopf. Mhm. Das soll jetzt aber nicht negativ klingen, weil wir sagen auch, wir müssen den Raum schaffen. Weil was mein Mann und ich draufgekommen sind, ist, dass für mich Nähe vor der Sexualität total wichtig ist. Also ich brauche Kommunikation, ich brauche Austausch, ich brauche Berührung und dann kann Sexualität möglich werden und umgekehrt ist für ihn Sexualität ein Einfallstor für Nähe, für Intimität auf eine andere Ebene. Das heißt, wir haben einfach unterschiedliche sexuelle Kommunikationswege, würde ich jetzt fast sagen.
Ja.
Und ich brauche eben Nähe, Sicherheit, bevor Sexualität entstehen kann und, mhm, er braucht Sexualität als Absicherung, dass eh alles okay ist,
ja,
und dass wir dann die Nähe leben können, mhm, und dann anders kommunizieren.
Ja.
Und das ist total interessant, weil das ist ja irgendwie so ein Henne-Ei-Thema. Wie startet man dann diese ganze Rolle dann los? Und manchmal tut es auch einfach gut zu sagen, so, wir machen das jetzt einfach und wir vertrauen uns ja. Es ist ja nicht so, als würde er mich überfallen. Aber dann haben wir wieder eine Basis, wo wir sagen, jetzt ist wieder das Radl am Laufen und das Feuer ist in Gang. Ansonsten zieht sich jeder irgendwie zurück und wartet darauf, dass der andere den ersten Schritt macht. Mm. Das ist total interessant.
Mm. Das was du beschreibst, mhm, ist tatsächlich auch kein Einzelfall.
Echt?
Sondern ich würde sagen, das ist unglaublich unglaublich oft so.
Ja, ja, man sagt ja auch, Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus, oder? Irgendwo passt das nicht ganz zusammen, aber da den Mittelweg zu finden, ist ja auch das Spannende und das, was ja auch das Feuer irgendwie aufrechthalten sollte, oder? Ja, jetzt schauen wir mal in unseren Fragenkatalog. Also, mit welchen Themen kommen die Paare aktuell am häufigsten auf dich zu? Waren ja wirklich diese Konfliktthemen und da könnte ich noch mal dranhängen. Konfliktlösungswege sind ja auch nicht immer so easy zu finden, gerade wenn sich viel im Leben verändert. Würdest du sagen, dass das dann auch das berufliche Leben stark mit einbezieht? Nehmen die Menschen viel mit? Also du musst jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern von deinen konkreten Fällen, aber ist da viel beruflicher Rucksack, der mitkommt, der Konflikte nochmal erschwert oder auch vielleicht Zeit oder logistische Themen, die plötzlich einfach das Paar-Thema überschatten?
Der Beruf nicht, sehe ich seltener.
Ah, also spannend, ja.
Ich habe eigentlich kaum Klienten, die über ihren Job sprechen.
Okay, das heißt, es ist wirklich eher privat.
Es ist wirklich nur eine Komponente, die sich dann in die Paarbeziehung
einmischt,
ja. Und da auch gar nicht die Arbeit per se, sondern einfach Haushalt, Alltag. Mhm. Wer bringt den Müll runter? Mhm. Wer wechselt die Klorollen, wenn sie leer sind? Yeah. Wer macht den Geschirrspüler? Solche Dinge einfach.
Also eher Mental Load im Generellen.
Mental Load, Alltag, Kinder, das sind die Dinge. Und natürlich, wenn dann beide arbeiten, vielleicht voll arbeiten oder die Mutter unter Anführungsstrichen nur Teilzeit arbeitet, dann wirkt sich die Arbeit schon auch auf das Familien- und auf das Paarleben aus. Ja.
Also das eher ein Zeitfaktor, würdest du so empfinden? Ja.
Zeit, aber auch Prioritäten und Verantwortlichkeiten.
Ja, weil du bist ja schon eine Zeit lang in deinem Beruf. Würdest du sagen, dass die Berufstätigkeit von Frauen immer noch ein Hinderungsgrund sind, Familie ganz zu leben? Also wenn man jetzt so vom klassischen Blick ausgeht, ist das für dich jetzt ein großer Hemmschuh oder ist das eh ganz normales Leben? Und es wird mittlerweile auch in der Paartherapie als ganz normaler Faktor besprochen.
Also ich weiß nicht, wie das vor 30, 40, 50 Jahren war. Das
so lange bist du noch nicht dabei.
wenn ich eine Zahl raushauen würde, würde ich sagen, 98% der Frauen, die bei mir waren, sind berufstätig. Mhm. Also so diese klassische Hausfrau, wie wir das vielleicht jetzt im Bild haben. Haben, so als im Kopf dieses Bild von einem Klischee, das kommt nicht zu mir.
Ja, und das gibt es auch eigentlich nicht mehr.
Das gibt es eigentlich kaum,
Also finanziell muss es manchmal auch so sein, dass zwei Leute arbeiten. Ja. Und wenn man das klassische oder konservative Bild lebt, das ist einfach nicht die Lebensrealität der meisten Frauen. Deswegen hätte es mich nur interessiert, was an dich herangetragen wird, weil wir es auch sehen, dass es einfach so nicht mehr existieren kann. Mhm. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, da auch vielleicht in dieser Podcast-Folge zu erwähnen. Frauen sind einfach arbeitstätig. Und es ist nun mal einfach so, dass man sich es ist einfach so, dass man sich arrangieren muss und dass es jetzt kein Faktor mehr ist mit nice to have, sondern einfach ein absolutes Must. Und sowohl in der Selbstbewirklichung der Frau als auch in deiner Realität, die du in der Paartherapie erlebst.
Ja.
Und ab wann würdest du sagen, ist der Zeitpunkt erreicht, da ist eine Paartherapie sinnvoll? Ich komme alleine nicht mehr weiter. Ich glaube nämlich schon, es dreht sich bei vielen Frauen, bei vielen unseren Hörerinnen darum, ist es jetzt wirklich schon der Schritt, diesen Schritt zu gehen und ist das eine Schande? Also ich finde, es ist oft damit verbunden, dass man sich etwas eingestehen muss, wo man selber nicht mehr weiterkommt. Mhm. Ich sagte nur kurz meine Perspektive. Ich glaube, es ist ganz wertvoll, überhaupt eine Therapie zu machen, entweder für sich alleine. Und da würde jetzt die Walli aus dem Off sagen, ja, absolut in Ordnung, absolut wichtig. Also die Walli legt das wirklich jedem ans Herz, auch wirklich selber in die Therapie zu gehen. Und ich glaube, auch paartherapeutisch ist es total interessant, da mal hineinzuhören. Aber wann würdest du sagen, da ist es wirklich notwendig und wichtig, wenn jemand Schaden hat oder wenn jemand leidet?
Genau dann ist es notwendig, in dem Moment, wo ein Leidensdruck da ist. Ja. Wenn auch nur eine Person leidet und nicht beide jetzt unglücklich sind, aber dann macht das durchaus Sinn. Ich würde trotzdem nicht sagen, dann soll man gehen, sondern ich würde sogar empfehlen, da bin ich ganz bei der Walli, man sollte viel früher gehen.
Yeah.
Weil wann fährst du zum Pickeltermin? Mhm. Wann machst du Service? Wann kaufst du dir neue Autoreifen?
Ja. Yeah.
Das machst du nicht dann, wenn alles schon im Arsch ist und du irgendwo eine Riesenpanne hast und nur mal das Auto zum Abschrotten mitgenommen werden kann, sondern du machst das vorher.
Ja, das verstehe ich.
Du gehst regelmäßig zum Service, du schaust, hey, passt zwischen uns noch alles?
Ja.
Und was hast du mitgebracht für Altlasten? Wie sieht dein Rucksack aus? Ja. Was bringe ich mit? Solche Dinge einfach, wenn die sind so wichtig. Und wenn wir das schaffen, hier gut zu kommunizieren, unsere Konfliktmuster zu kennen, unsere Dynamik zu verstehen, dann brauchen wir keinen Abschleppdienst. Dann können wir selbst mal Reifen wechseln, wenn wir merken, es schleudert.
Ja, absolut. Das heißt, der Abschleppdienst ist dann notwendig, wenn man wirklich das Gefühl hat, da liegt jetzt etwas im Argen, aber davor vielleicht einfach schon immer wieder einen Service machen.
Richtig, weil dann hat man das Werkzeug ja selbst zu tun.
Ja.
Und es kommt auch gar nicht so weit, dass man dann bei Nacht und Nebel wirklich einen Abschleppwagen braucht.
Vielleicht jetzt bleiben wir bei den Parabeln. Das Gras ist ja auf der anderen Seite immer ein bisschen grüner. Und Treue spielt ja auch in längeren Partnerschaften immer wieder eine Rolle. Es werden sicher auch Paare auf dich zukommen, die mit diesen Themen ein Thema haben. Und das Gras ist ja immer grüner auf der anderen Seite, sagt man oft. Aber das Gras ist auch immer so grün, wie man es bei sich quasi pflegt. Und da habe ich jetzt auch mit ein paar Freunden auf einer Reise gesprochen, die dann auch sagen, das waren Männer, die auch gesagt haben, sobald ich in der Partnerschaft dieses Gras quasi pflege, habe ich gar nicht das Bedürfnis, nach außen zu gehen und noch ein grüneres Gras zu suchen. Würdest du sagen, sind wir als Menschen per se Menschen, die monogam leben können, oder ist das in jeder Beziehung irgendwann mal Thema? Das wäre der erste Teil der Frage. Und das zweite ist, kann Sexualität wirklich auf Dauer jahrelang glücklich in einer Beziehung funktionieren und Früchte tragen?
Mit Pauschalen tue ich mir unglaublich schwer. Und ich sage niemandem, wie es sein muss und was sein darf und was nicht sein darf.
Ja.
Oder wir sind dazu nicht fähig oder jawohl, wir sind dazu fähig. Weil sowohl das eine als auch das andere würde ja unglaublich viel Druck erzeugen. Mhm. Und wenn du dann nicht so funktionierst, bist du automatisch
anders.
Falsch.
Ja, genau.
Und das ist auch nicht konstruktiv für eine Beziehung, sondern einfach schauen, was brauchst du, was brauche ich und wie können wir da gut miteinander klarkommen,
uns arrangieren,
dass unser Gras einfach grün bleibt oder dass wir auch mal rüberschauen dürfen, wo das andere Gras vielleicht wächst und was dort so alles grast auf dieser Wiese. Das ist individuell. Da mache ich keine pauschalierten Aussagen. Ich unterschreibe den Satz deiner Reisebekanntschaften. Wenn man sein Gras pflegt, dann ist das andere nicht zu verführerisch. Mhm. Wenn wir fremd gehen, wenn wir mit Affären konfrontiert sind, dann sind die ja oft doch ein symptomatischer Ausdruck einer Unzufriedenheit in der Beziehung.
Ja.
Das heißt, die dritte Person, die kommt ja da nicht einfach rein und macht was kaputt, sondern die macht sichtbar, was schon kaputt war.
Mhm, absolut. Und der letzte Teil der Frage war ja, wie kann es funktionieren, dass man jahrelang mit einem Partner glücklich bleibt? Hast du da so ein kleines Rezept? Auch das ist natürlich wieder individuell. Mhm. Aber was würdest du sagen, wie kann man da immer wieder hineinfühlen?
Vielleicht darf ich da nochmal auf Wallis Support der Therapie, der Einzeltherapie zurückkommen.
Mhm.
Wenn wir selbst glücklich sind, wenn wir eine gesunde Selbstbeziehung haben und auf jemanden treffen, der auch eine gesunde Selbstbeziehung führt, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung für ein gemeinsames, glückliches Miteinander.
Ja.
In dem Moment, wo wir destruktive Bindungsmuster haben, wo wir kommunizieren und es einfach immer wieder zur Schuldwertung, Vorwurf oder Kritik führt und einfach nie eine Lösung und Empathie stattfinden kann, dann ist langfristig die Chance groß, dass der Abschleppwagen einfach kommen muss.
Ja. Wie auch immer der dann ausschaut.
Wie auch immer der aussieht, wer auch immer das ist.
Ja.
Also wie kann eine Beziehung langfristig gesund sein?
Mhm.
Indem man zu sich selbst gut ist, zu seinem Gegenüber gut ist, die Verantwortung dort lässt, wo sie ist, seine Grenzen schützt, Mitgefühl hat. Weil auch wenn wir streiten, das lässt sich ja nicht vermeiden in einer langen Beziehung. Manchmal tritt man sich auf die Füße und man verletzt sich unabsichtlich und das kann passieren. Und manchmal kommen riesige Herausforderungen im Außen. Man verliert den Job, man wird krank, Probleme mit den Kindern, all das darf passieren. Man hat Sorgen und Ängste, die einfach den Alltag auch erschüttern. Aber wenn wir schaffen, aufrichtig miteinander zu sprechen und mitzufühlen mit dem, was gerade im anderen passiert, also die Realität des Gegenübers auch anerkennen. Ja, ich wollte dir nicht auf die Füße steigen. Aber es tut mir total leid, dass ich es getan habe und ich hole dir jetzt ein Pflaster. Oder was brauchst du denn jetzt? Dann hat man gute Voraussetzungen, um sehr lange sehr glücklich miteinander zu sein.
Und weiter zu wachsen.
Genau.
Ja, es ist auch witzig, weil dieses Pflaster holen, manchmal wirkt es fast leichter zu sagen, ich mache eine Pause oder ich will mich trennen, anstatt eine Wunde zu heilen oder ein Pflaster drauf zu kleben. Also ich sehe schon oft in Paarsituationen, in Streitigkeiten, jetzt stehen wir kurz vor der Scheidung oder jetzt müssen wir es bleiben lassen oder wir kommen da nicht drüber. Und das sind manchmal so banale Themen aus dem Außen. Also das sage ich jetzt wirklich als Beobachterin von anderen Beziehungen, wo ich so sage, es ist total schade, wie wie schnell eigentlich mittlerweile hingeschmissen wird. Vielleicht ist die Belastung schon jahrelang und erst jetzt wird darüber gesprochen, aber ich glaube, diese Pflaster gibt es und an den Pflastern kann man auch arbeiten, weil manchmal wissen wir gar nicht, wie das Pflaster für das Gegenüber aussieht. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, in meinem ersten Ehejahr waren mein Mann und ich vor wirklich großen Herausforderungen, wo wir gesagt haben, so und das ist es jetzt. Also wir haben immer geglaubt, die Erwartungen des Gegenüber werden automatisch weiter erfüllt, weil ja die ersten 3, 4, 5 Jahre waren ja so super und wir sind aneinander gewachsen, miteinander gewachsen. Jetzt haben wir quasi diesen Stempel drauf gedrückt. Wir sind verheiratet gewesen, was für uns beide wirklich sehr viel bedeutet und plötzlich hakt's. Plötzlich sind da Themen, plötzlich sind da Konflikte, über die wir nicht mehr so easy drüber gekommen sind. Und da haben wir ganz stark an unseren Pflastern gearbeitet, weil die haben sich verändert über die Zeit. Das war dann nicht einfach nur, wir machen uns einen netten Abend oder wir gehen mal ins Kino oder wir gehen was essen oder wir planen in die Zukunft, sondern da war es mit mehr Arbeit verbunden. Und diese Arbeit mussten wir leisten und plötzlich wurde es anstrengend. Aber wir sind drüber gekommen und das war dann eigentlich etwas, wo wir gesagt haben, jetzt können wir eigentlich wirklich über Liebe sprechen. Davor war es Verliebtheit. Und das ist schon eine Entwicklung, die ich ganz stark bei uns und unserer Dynamik gesehen habe. Und genau dieselbe Veränderung haben wir nach dem Kind durchgemacht, weil es musste sich einfach vieles arrangieren. Und das hat mir auch Wally mitgegeben. Sie hat sich einfach nicht so sexuell gefühlt nach ihrer Geburt, weil das Gefühl da war, mein Körper ist jetzt für was anderes da. Das hat sie mir auch damals geschildert. Wie würdest du da auf Frauen eingehen, wenn sie zu dir kommen und sagen, ich fühle mich plötzlich überhaupt nicht mehr sexuell, weil ich bin die Frau, die stillt, die ein Kind auf die Welt gebracht hat, die viel Nähe gibt, die jetzt einfach ganz andere Aufgaben hat und ich habe für Sexualität in meinem Kopf oder in meinem Körper einfach überhaupt keinen Platz. Wie aktiviere ich das langsam wieder? Oder muss man sich einfach auch wirklich die Zeit geben, bis es von selber wieder kommt?
Da wäre ich dann zuerst einmal neugierig. Willst du das denn aktivieren? Mhm. Also wenn das nur der Wunsch des Partners ist, kann man natürlich, also gilt es zu respektieren, dass hier ein Bedürfnis da ist. Aber wenn sie den Wunsch nicht hat, sondern jetzt einfach in diesem Lebensabschnitt einfach weniger Bock hat,
dann ist das auch okay.
Dann ist das auch okay. Ja. Also jemanden zur Sexualität zu zwingen und zu reparieren, ist auch nicht wirklich
tragisch.
Hilfreich.
Ja.
Wenn sie sagt, sie findet das total schade und sie würde gerne wieder sich in ihrer Sinnlichkeit reinfühlen und sie möchte sich wieder mehr spüren und sie möchte nicht nur Mama sein, sondern sie will auch wieder weiblich sein und sexuell sein.
Ja.
Dann sage ich, großartig, suchen wir, finden wir.
Ja.
Sie ist ja noch da.
Ja, super.
Die war mal da und
die kitzeln wir raus. Oh, das ist schön. Ja, das ist ein guter Ansatz. Und vielleicht auch dieses Thema der körperlichen Veränderung. Also das war ganz interessant. Ich hatte einen intimen Moment. Also mein Mann und ich hatten Sex. Ja, das ist, ich stotter schon. Das ist, wenn man so aus dem eigenen Nähkästchen plaudert, wird man dann trotzdem wieder rot. Das ist auch irgendwie verrückt, dass man noch immer nicht so offen drüber reden kann, obwohl ich ein Mensch bin, der mit vielen Tabus bricht und gerade im Podcast. Aber Sexualität ist auch wieder was Eigenes. Also mein Mann und ich hatten Sex vor der Geburt meines Sohnes. Also ich war hochschwanger. Und da hatte ich diesen Gedanken, das ist jetzt das letzte Mal so, wie es sein wird oder so, wie es für immer sein wird. Also ich habe irgendwie mit etwas abgeschlossen und dachte, mein Körper verändert sich fundamental nach der Geburt. Und dem ist überhaupt nicht so gewesen. 2 Monate nach meiner Geburt habe ich mich wieder wie ich davor gefühlt. Also vielleicht auch dann an Hörerinnen, die gerade schwanger sind und glauben, ihr Körper ist dazu dann nicht mehr so fähig. Stimmt überhaupt nicht. Unsere Sexualität ist sogar spannender geworden, habe ich das Gefühl gehabt. Und auch meine Muskulatur ist anders geworden im Unterleib. Also vielleicht auch die Hoffnung oder vielleicht gebe ich einfach dieses Gefühl mit, es kann sogar noch besser werden. Hattest du auch dieses Gefühl oder könntest du das beschreiben, dass das deinen Klientinnen oder Patientinnen so geht?
Ganz selten fühlen sich Frauen danach anders.
Ja, durch Verletzungen zum Beispiel oder Geburtssituationen.
Durch Verletzungen, auch Geburtstraumata. Ja. Ja, da brauchen sie erst wieder Zeit, auch um sich mit ihrem Körper zu verbinden. Sich neu spüren zu dürfen. Natürlich verändert sich ein Körper.
Klar.
Die Brust kann sich verändern, der Bauch kann sich verändern, da dürfen Dehnungsstreifen sein, der Körper hat ein Kind ausgetragen.
Ja.
Da darf sich der Körper verändern, aber der Körper ist in einem ständigen Wandel.
Ja.
Wir können nicht glauben, auch wenn wir keine Kinder kriegen, dass wir mit 40 so ausschauen wie mit 20.
Ja, älter werden tun wir alle. Also das haben wir mal alle gleich.
Also garantiert.
Ja.
Und deshalb ist es eigentlich so eine Illusion, dass wir unverändert immer in der Sexualität uns erleben werden. Nein, Sexualität ist ständiges Lernen, ständiges Wachstum, ständige Veränderung. Ja. Was mir vor 20 Jahren vielleicht Spaß gemacht hat, muss es jetzt nicht sein.
Ja, das stimmt absolut. Das stimmt absolut. Und wie gesagt, ich gebe den Hörerinnen mit, bei mir, mein Körper hat sich natürlich verändert, aber ich nehme ihn auch als viel kraftvoller und spannender wahr. Das ist echt schön. Ich bin viel selbstbewusster geworden, auch mit meinem Körper, auch wie ich am Strand mich bewege. Und ich habe jetzt halt einen kleinen Menschen, ich muss mich halt immer wieder bücken. Oder man hat halt einfach einen Bikini an in manchen Situationen und man trägt dann halt ein Kind und hat vielleicht irgendwie eine Speckfalte. Ja. Aber das ist mir mittlerweile total egal, weil ich früher viel selbstreflektierter, strenger mit mir, absolut. Und auch dieses Kraftvolle binde ich jetzt auch, würde ich sagen, mehr in meine Sexualität ein. Also ich bin ein aktiverer Part geworden, was auch irgendwie ganz interessant ist. Also unsere Rollen haben sich ein bisschen gedreht oder geändert und deshalb da zu Hause, es kann auch noch spannender werden. Es muss nicht schlechter werden und ganz im Gegenteil, der Körper ist auch nach einer Geburt genauso fähig und genauso toll und genauso großartig.
Absolut.
Und dementsprechend. Haut
absolut
rein, auch nach einer
Sexualität
Geburt.
Die geht nicht flöten mit der Geburt, nein, die wird nicht dort gelassen im Kreissaal.
Absolut.
Im Gegenteil, die kann man bis ins hohe Alter leben und genießen.
Genau.
Und dafür plädiere ich auch.
Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass Sexualität sogar im Altersheim noch ganz groß geschrieben wird und
absolut,
dass da einfach jetzt total Offenheit ist und wirklich sehr gelebt wird.
Pflegerinnen erlaubt.
Ja, das stimmt.
Und Pfleger.
Ja, das stimmt.
Also manchmal sind Pflegekräfte da ja, in ihrer...
Restriktiv.
Oder, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, ja, aber werden schon auch aus ihrer Komfortzone katapultiert,
ja,
wenn dort überhaupt, wenn Demenz im Spiel ist.
Ah ja,
oder
das
auch
ist
einfach,
danach nicht ungefährlich, ja.
Einfach Freude noch am eigenen Körper,
ja,
zu haben.
Ja, absolut. Absolut. Du, vielleicht noch die Frage, wie verändert sich denn Sexualität bei Männern und Frauen unterschiedlich? Also wir haben jetzt auch das Alter angesprochen. Man sagt ja eher, dass Frauen in einem gewissen Älterwerden auch zu mehr Sexualität finden. Ist das eine Mehr oder ist das die Wahrheit?
Es gibt hier mehrere Mehren, würde ich sagen. Ganz oft höre ich ja auch dieses Klischee, dass Frauen im Wechsel dann trocken werden und dass sie ausdörren und dass dann nichts mehr geht. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Mehr eben, dass sie dann viel Lust voller sind.
Ja.
Aus medizinisch-anatomischem Fachwissen heraus würde ich behaupten, Sexualität ist für Männer und für Frauen bis ins hohe Alter möglich.
Mhm.
Punkt.
Punkt.
Wie eine Person das individuell lebt, was hier individuell möglich ist oder auch gefördert wird, das, auch hier stülpe ich nicht diese Pauschale drüber, weil das ist immer so kontraproduktiv.
Und jeder Körper ist einfach anders,
der
oder?
Der Körper verändert sich natürlich, aber das gibt ja auch viele Chancen.
Absolut.
Ja, natürlich kann ich nicht mehr alles machen, wenn ich älter werde, aber ich manches will ich auch gar nicht mehr machen. Andererseits vielleicht will ich jetzt Dinge machen, die ich mich früher nicht getraut habe.
Total.
Wo ich eine zu laute innere Kritikerin hatte. Mhm. Darf man nicht, macht man nicht. Schau, wie du ausschaust, schau, wie du stöhnst.
Ja.
Könnte dich ja jemand hören. Was denken denn die Leute? Nee, sieht nicht gut aus. Und jetzt gehe ich mir einfach scheiß drauf.
Ja.
Ist egal, ob es gut aussieht, es soll sich gut anfühlen.
Ja, absolut. Das ist total interessant. Und ich glaube auch einfach, wir haben so immer wieder Peaks im Leben. Also ich weiß nicht, ob das andere Menschen auch so empfinden, aber natürlich sind die Teenagerjahre, wo du voll im Saft bist und irgendwie das Gefühl hast, es entwickelt sich viel. Ich war recht spät entwickelt, sage ich ganz offen. Bei mir hat sich alles irgendwie erst so mit 18, 19 aufgeweitet. Ich war dann auch in einem Auslandsjahr, da habe ich vieles entdeckt, auch eben auf dieser Ebene. Und jetzt habe ich gerade wieder so eine Phase, wo ich sage, ich habe mein erstes Kind geboren, ich stehe beruflich auf sicheren Beinen und Sexualität ist einfach ein Teil unseres Lebens und ich verstehe manchmal nicht, warum das oft so ausgeklammert wird und so automatisch mitläuft. Und ich glaube, man sollte sich erstens Gedanken machen, was brauche ich überhaupt? Welche Bedürfnisse habe ich, die ja befriedigt werden müssen im tatsächlichen Sinne? Und Befriedigung ist natürlich in diesem Zusammenhang auch immer wichtig. Jetzt kommen wir auf das heiße Thema Orgasmus. Ist der Orgasmus zwischen Männern und Frauen tatsächlich so unterschiedlich oder erleben wir etwas Ähnliches? Jetzt rein auf einer chemisch-biologischen Ebene.
Also dass der Orgasmus ist einfach mal eine Entladung und der kann bei Männern und Frauen grundsätzlich, jetzt fehlen mir eigentlich die Worte, weil ich habe noch nie daran gedacht, dass der unterschiedlich sein
wirklich,
könnte.
Das interessiert mich immer schon.
So, es ist einmal eine Körperreaktion, so wie das Niesen.
Ja.
Und manchmal niest du richtig laut und manchmal niest du ganz verhalten in deine Faust oder in die Armbeuge rein. Und dann gibt es wieder Momente, wo du so einen Rohrkrepierer hast und das Niesen stecken bleibt. Und wenn jemand ein lautes Organ hat, niest er vielleicht ein bisschen lauter als jemand, der hier eher schüchtern ist.
Ja.
Aber ich glaube, dass der Reflex des Nissens bei allen gleich ist.
Das heißt, du würdest sagen, dass der Orgasmus per se bei Männern und Frauen ähnlich ist und dann aber wieder ein individuelles Thema ist, je nach Tagesverfassung.
Individuell. Es gibt schon Faktoren, die wir selbst fördern können, um den Orgasmus zu verstärken.
Mhm.
Aber ich würde nicht sagen, dass Männer und Frauen hier unterschiedliche Fähigkeiten mitbekommen hätten, ja, und aufgrund ihrer biologischen Prädisposition einen anderen Orgasmus hätten.
Okay, super spannend. Und ja gut, beim Mann kommt natürlich auch dazu, dass er ejakuliert. Könnte die Frau auch, aber es ist etwas anderes. Es ist natürlich einfach eine andere Situation. Squirten, genau.
Hat nichts mit dem Orgasmus zu tun.
Ja, und ich glaube auch, dass das in diesem Machtgefüge, also das ist natürlich wieder zwischen zwei oder mehreren Personen einfach wichtig, was brauchen sie? Weil manchmal ist nicht der Orgasmus das Ziel der Reise. Also dass man da auch als Paar einfach hineinspürt, was brauche ich denn tatsächlich? Was ist denn für uns gemeinsam der Höhepunkt? Vielleicht ist es ein stundenlanges Kuscheln, vielleicht ist es der Orgasmus. Aber ich glaube, es ist oft oder vielleicht eine jugendliche Sicht auf die Dinge, dass man unbedingt den anderen zum Kommen bringen muss. Und das kann ja auch einen Druck erzeugen.
Total, Performance-Druck.
Ja, ja, extremer Performance-Druck. Und ich würde fast sagen, dass meine Sexualität außerhalb der Beziehung, die ich jetzt lebe, sich sehr um das Gegenüber gedreht hat. Und seitdem ich Mutter bin, gibt es jetzt auch Momente, wo ich sage, Schatzi, das brauche ich jetzt. Oder das ist jetzt unser Ziel für diese Situation oder für diesen Abend. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann. Ich werde schon wieder rot. Ich finde es ganz wichtig, dass man das einfach als Paar oder eben wie auch immer man Beziehung lebt, für sich definiert. Weil ich glaube nicht, dass der Orgasmus mittlerweile das Ziel der Reise ist.
Absolut. Das kann jedes Paar für sich selbst oder jede, ja, Person für sich selbst definieren. Und zum Thema, wollte ich noch was sagen und jetzt habe ich den
Faden verloren. Jetzt, dann kann ich noch kurz ergänzen, weil ja, für mich ist, das ist ganz interessant, mittlerweile erlaube ich es mir, so lange weiterzumachen, bis ich zum Orgasmus, ja, komme. Und das habe ich früher nicht. Mhm. Früher war es dann so erledigt und Ding und wir hatten beide Spaß und er ist gekommen, aber es ist mittlerweile einfach anders.
Schön, dass, ja, du das für dich entdeckt hast und dir hier die Erlaubnis auch mittlerweile gibst.
Ja.
Und dazu wollte ich gerne noch etwas sagen, ja, das um den anderen kümmern.
Ja.
Wir selbst sind immer für unseren Orgasmus verantwortlich. Mhm. Jeder ist für seinen eigenen Orgasmus verantwortlich. Selbst, mhm, wenn die andere Person uns diesen Orgasmus beschert,
ja,
durch was auch immer an manueller, oraler oder penetrativer Stimulation stattfindet, ja, es ist trotzdem unser Orgasmus, es ist unser, ja, Gefühl, es ist unser, mhm, Spaß an der Sache.
Mhm.
Und wenn wir die Verantwortung hier jemand anderen geben und sagen, du musst das machen, mhm, oder bist hier gescheitert,
ja, ist das nicht gesund.
Ist das nicht sexy?
Ja, stimmt.
Weil dann wird Sex zur Arbeit.
Ja.
Dann muss ich hier auch wieder mal was leisten. Und, ja, mein ganzer Tag besteht aus Leisten. Und dann, mhm, muss ich am Abend auch noch leisten im Bett. Und, ja, dann habe ich wirklich keinen Bock drauf. Ich vergleiche dieses Orgasmus-Thema auch, mhm, immer ein bisschen mit Essen zum Beispiel.
Mhm.
Wir können uns gegenseitig füttern.
Ja.
Wir können nebeneinander essen.
Mhm.
Wir können uns voneinander dem Teller etwas kosten lassen.
Mhm.
Wir können aus derselben Schüssel essen.
Mhm.
Wir können genießen.
Mhm.
Wir können darüber reden, wie gut das Essen schmeckt. Aber das Schmecken selbst, das Genießen, die Erlaubnis zum Genuss,
mhm,
die gibt sich doch jeder selbst.
Ja. Absolut.
Und da kann ich ja nicht meinem Gegenüber die Verantwortung übertragen, zu sagen, es schmeckt mir nicht.
Mhm.
Dann sage ich, okay, kein Ding, dir muss nicht das schmecken, was mir schmeckt. Was,
ja,
schmeckt dir denn und was können wir machen, damit es dir schmeckt?
Super spannend. Und das ist nämlich interessant, weil Essen ist eigentlich ein viel besserer Vergleich und oft ist es in unserem Kopf wie Sport, wie ein Ziel, das man erreichen muss. Also, mhm, ich finde es oft irgendwie, ist die falsche Parabel am Werk. Es ist ja keine Hochleistung, die ich hier treiben muss. Und es ist auch nichts, was wir für den anderen erreichen müssen, sondern wir müssen etwas für uns erreichen, dass unser Bedürfnis gestillt ist. Und das ist ja super spannend. Eröffnet gerade bei mir auch einen neuen Horizont, sage ich ganz ehrlich. Jetzt schauen wir doch nochmal in Wallis Fragen. Wir haben ja auch darüber gesprochen, was es braucht, damit das Feuer in einer langjährigen Beziehung nicht erlischt. Und wie könntest du dir vorstellen, dass man diese Fragen wieder aktiviert? Weil manchmal lebt man ja quasi in seinem Mental Load Tunnel und man hat jeder für sich so seine eigenen Leben. Hast du vielleicht ein paar Tipps, um hineinzuspüren, wie man diese Frequenz ändert? Weil manchmal ist es ja auch wieder so, wir gehen jetzt in einen anderen Lebensabschnitt. Du bist halt sehr kontrolliert mit deinem Kind. Du schaust, dass alles an organisatorischen Arbeiten erledigt ist. Wie lege ich diesen Schalter easy um? Wie erzeuge ich diese Atmosphäre, damit überhaupt was passieren kann? Hast du da vielleicht so ein paar, ja, Tipps für uns?
Also wenn er einen die Pause musst du dann rausschneiden.
Ja, kein Problem. Ich mache da so diese sexy Musik, die dann kommt.
Überlegen, auf welchen Zug springe ich an? Was das Wort Kontrolle?
Ja. Kontrolle abgeben ist mal ein erster Faktor. Mir hilft Musik tatsächlich immer ganz gut.
Ja, es ist.
Oder Gespräche oder ja, Berührung. Es ist wieder ein bisschen individuell, aber vielleicht gibt es da Themen, wo du sagst, da kann man es irgendwie easy aktivieren.
Es geht hier auch um Erlaubnis. Mhm. Sich erlauben, Kontrolle einfach mal aus dem Zimmer auszusperren. Mhm. Das ist jetzt ein kontrollfreier Raum.
Ja.
Und hier darf einfach sein, was ist.
Ja.
Und ich brauche es nicht kontrollieren, weil eigentlich kann ich es ja auch gar nicht kontrollieren.
Nein.
Egal, was gerade da ist.
Aber vielleicht fängt es damit an, diesen Raum zu schaffen. Weißt du, mal, die Kinder sind vielleicht nicht da oder sie schlafen, eine Musik wird angedreht. Ich mache mal wirklich einfach die Türe zu meinem anderen Leben, also sei es Arbeitssachen wegräumen, nicht immer irgendwelche Bezugspunkte zu haben, weil mich reißt manchmal schon etwas raus. Also zum Beispiel ein Handy läuten oder Dinge, die ich auf meinem Arbeitsplatz sehe, der im Wohnzimmer ist. Also das vielleicht mal wirklich zu verbannen, weil man wird halt manchmal aus so seinem Kokon gerissen. Mhm. Und dann bricht halt eine Situation ab, die vielleicht schon so ein ganz zartes Pflänzchen gewachsen ist. Mhm. Und da denke ich mir, bei mir hilft es wirklich, diesen Raum einmal bewusst zu schaffen.
Ja.
Mal, weiß nicht, ein Hotelzimmer buchen. Oder ja, einfach wirklich, dass man dieses Leben wiederbelebt. Weil oft geht es einfach in Vergessenheit. Es ist manchmal so banal. Einfach, man lebt so dahin und denkt sich dann, okay, gemütlicher eigentlich einen Film zu schauen.
Es ist immer eine Entscheidung.
Ja.
Und vielleicht bleiben wir bei dem Essen. Mhm. Es gibt manchmal Tage, da haben wir den ganzen Tag kaum etwas gegessen und viel zu wenig getrunken.
Mhm.
Und das ist uns gar nicht bewusst.
Ja.
Und wir können damit ganz gut leben. Mhm. Wir schaffen das so einen Tag lang mit minimaler Kalorienzufuhr.
Ja.
Und in diesem Stressmodus vergessen wir auf die Sexualität.
Ja, absolut.
Also wer immer das hört und sich manchmal als ich bin ja nicht normal fühlt, weil hier so Momente auftauchen, warum spüre ich das nicht? Warum will ich das nicht? Dem möchte ich einfach mitgeben. Total normal. Mhm. Im Stressmodus wollen wir alles, nur nicht vögeln.
Mhm.
Da wollen wir kämpfen, da wollen wir flüchten. Da sind wir hochaktiv.
Mhm.
Im Gehirn, aber nicht im Genital.
Ja.
Und das ist normal.
Ja.
Also ist Sexualität auch eine Entscheidung.
Mhm.
Einfach mal eine Pause zu machen und zu sagen, hey, mir tut's gut, wenn ich ein Glas Wasser trinke, dann kriege ich keinen Kopfweh.
Ja.
Ich weiß, wenn ich jetzt den ganzen Tag nichts trinke und nichts esse, komme ich am Abend mit Bauchweh und Hunger heim und bin super grantig und motz alle an, die in meine Nähe kommen.
Ja.
Also treffe ich die Entscheidung, ich mache eine Pause zu Mittag, gönne mir einen kleinen Snack, atme durch, trinke einen Kaffee, ohne den Laptop oder das Smartphone anzumachen und atme mal einfach durch.
Ja, also das heißt, es ist eigentlich für dich auch Verantwortung zu übernehmen.
Ja.
Und auf sich zu schauen, weil wir sind da eigentlich wieder bei der Self-Care.
Ja.
Das ist ja genauso und ich finde dieses Beispiel von Ernährung finde ich total wichtig, weil Sexualität ist auch viel Chemie.
Mhm.
Also ich glaube, wenn mein Körper einfach Cortisol-Overload hat, komme ich gar nicht in dieses Cozy-Feeling. Und ich kenne mich mit Hormonen nicht so gut aus, aber Oxytocin spielt da eine Riesenrolle. Das weiß ich eben seit meiner Stillbeziehung mit meinem Sohn. Das ist ja das Kuschelhormon und das kann man auch in der Partnerschaft aktivieren.
Mhm.
Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, da auf diesen chemischen Haushalt auch zu achten. Weil das kann man auch steuern. Also ich merke auch immer an den Tagen, an denen ich viel Koffein getrunken habe, ich habe dann nicht so viel Lust. Das ist ganz witzig. Oder an Tagen, an denen ich schlecht esse, ich fühle mich einfach unwohl. Und das sind schon so Faktoren, wo ich sage, ich achte mal grundsätzlich auf mich, auf meine Ernährung, aber ich gebe auch meinem Partner Raum, um quasi diese Beziehung wieder aufzubauen, um diese Nähe zu spüren, um ihn zu spüren. Man sagt ja auch, man kann sich riechen. Das sind ja alles chemische Prozesse.
Ja.
Wie würdest du es beschreiben, wie viel Chemie ist denn tatsächlich dabei, dass man als Partner so wächst? Ich habe auch öfter mal gelesen, dass wenn man die Pille absetzt, dass man sich geruchstechnisch verändert und dass der Partner einen dann vielleicht nicht mehr so annimmt. Ist das auch eine Mehr oder ist das…
Dazu kenne ich keine Statistik.
Keine Statistik, also ist eine Mehr, würde ich jetzt mal sagen.
Weiß ich nicht, keine Statistik, aber ja, natürlich, sich riechen können spielt eine enorme Rolle.
Ja.
Ich würde gerne nochmal auf die Selfcare zurückkommen und auch auf die Frage in langen Beziehungen.
Ja.
Vielleicht das… um das auf den Punkt zu bringen.
Mhm.
Wenn wir auf uns aufpassen, wenn wir uns bewusst entscheiden, zu trinken, zu essen und sich Paarzeit zu gönnen, ist das schon einmal der allererste große Schritt.
Mhm.
Das soll aber nicht zum To-Do werden oder zur Verpflichtung, weil das ist ja etwas, was uns gut tut.
Ja.
Ist Essen eine Verpflichtung oder ist das einfach etwas, was total schön sein kann, etwas zu genießen?
Mhm.
Und wenn man das mal von dem Blickwinkel betrachtet, dann findet das, auch wenn das ein bisschen unromantisch klingt, dann findet Partnerschaft und Sexualität auch in einem busy Alltag wieder ein bisschen mehr Platz im Kalender.
Absolut. Du bist ja auch, und das habe ich im Vorgespräch auch gehört, du bist ja auch dafür, dass man wirklich Sexualität im Kalender einplant. Also so richtig scheduled, als eine Art Schuhe fix, oder? Das, so hätte ich dich zumindest verstanden.
Tatsächlich ist das sehr hilfreich. Also man muss ja nicht unbedingt sexy shit reinschreiben. Ja.
In den Arbeitskalender.
16 bis 19 Uhr. sich bewusst eben die Zeit zu nehmen für Paarzeit. Ja. Und dann kann man eben machen, was man da möchte und was immer. Und da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, was einem eben individuell gut tut.
Ja.
Der Appetit kommt oft beim Essen. Fakt.
Ja. Das
also
stimmt.
Erst ein bisschen, ach, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Hunger, aber dann so,
ist doch okay.
Riecht doch gut, schmeckt gut, will ich mehr. Und manchmal braucht das so ein bisschen Überwindung und dann kommen wir drauf, oh, das war eine echt gute Idee, wir sollten das viel öfter machen.
Oh, schön. Nein, und das ist tatsächlich so. Also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, erstens, Appetit kommt beim Essen, ist so, und es hilft auch, wirklich offen darüber zu kommunizieren. Also man muss jetzt nicht sagen, du, ich mag das jetzt so und mechanisch so und bla bla bla, aber einfach, dass es ein natürlicher Bestandteil der Kommunikation wird.
Ja.
Und da war mein Mann lustigerweise immer sehr ablehnend. Also er wollte, dass es einfach passiert, dass man gar nicht so viel drüber spricht, dass die Erwartungen einfach grundsätzlich irgendwie, man kann das plötzlich anfangen zu riechen, keine Ahnung, aber das ist oft nicht so und es geht auch im Alltag zu schnell verloren. Und da habe ich ihn ein bisschen mitgerissen, dass es geholfen hat, wirklich darüber zu kommunizieren, nämlich sowohl, wann machen wir uns den Raum dafür und wie wollen wir es beide leben.
Ja.
Und die Situation mit einem kleinen Kind zu Hause hat sich einfach verändert und es sind plötzlich auch Räume, die früher tabu waren, plötzlich aufgebrochen worden und darüber musste man kommunizieren.
Ja.
Es ist natürlich schön, wenn es einfach passiert, aber ja, für uns war Sex im Wohnzimmer keine natürliche Situation davor. Und das haben wir uns irgendwie plötzlich erlaubt und auch kommunizieren gelernt und dass das halt einfach, ja, okay ist. Und das ist irgendwie verrückt. Das klingt so banal, aber es ist wichtig gewesen, dass wir darüber gesprochen haben.
Total wichtig.
Und Kommunikation über Sexualität kommt in Beziehungen einfach generell zu kurz. Also ich sehe es in meinem Freundeskreis, ich sehe es bei alleinstehenden Frauen, ich sehe es bei Singles. Das sind halt diese One-Night-Stands und man glaubt dann, es geht so easy weiter. Nein, auch dann muss man darüber kommunizieren. Wie fängt man Kommunikation über Sexualität gescheit an? So, Schatzi, ich möchte gerne über Sex reden. Das ist schwierig, oder?
darf ich davor vielleicht nochmal zu dieser romantischen Einstellung, es soll passieren?
Ja.
Darf ich da ganz kurz und dann kommen wir zu der
zum Spicy-Teil.
Wenn wir diese romantische Vorstellung haben, Sex sollte ja einfach passieren, dann macht das eine riesenhohe Erwartungshaltung, wenn das dann nicht passiert, auch viel Enttäuschung.
Ja.
Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist der Sex früher, als wir noch so in der Anfangsphase der Beziehung waren und als wir nicht zusammengelebt haben, ist der Sex wirklich einfach so spontan passiert? Nein.
Ja.
Wir haben uns die Beine rasiert, wir waren duschen, wir haben davor keinen Kebab gegessen, sondern uns die Zähne dreimal geputzt und ein Kaugummi auch noch in den Mund genommen.
Ja.
Und dann sind wir erst auf das Date gegangen.
Ja.
In der positiven Vorwegnahme, da könnte heute etwas passieren. Was ist daran spontan?
Ja, stimmt eh.
Und selbst wenn wir schon zusammen leben und dann ab und zu in der Küche übereinander hergefallen sind und an jedem möglichen Ort die Finger nicht voneinander lassen konnten, dann waren wir einfach ständig bereit.
Ja.
Da war nicht spontan, sondern das Tor war einfach ständig offen. Und das ist der Unterschied. Wir müssen wieder uns die Erlaubnis entweder geben, ständig bereit dafür zu sein, was aber mit Kindern und Arbeit und Job einfach manchmal nicht machbar ist.
Ja.
Also schaffen wir diesen Raum, wo es machbar ist und wir freuen uns drauf. Und wenn ich das den Paaren erkläre, dann kommt meistens trotzdem so, ja, aber. Und dann frage ich sie, gibt es irgendetwas, worauf du dich freust und was du planst? Urlaub, schönes Essen, Konzert, irgendeine Aktivität mit Freunden.
Ja.
Würdest du sagen, dass es weniger schön ist, weil es im Kalender steht, weil du dich drauf gefreut hast, weil du gewusst hast, dass es passiert?
Auch ein super Vergleich. Ja, genial. Und jetzt zur Kommunikation. Wie startet starte ich den Spicy Talk?
Ich glaube, dass der erste Schritt richtig schwierig ist, wenn da noch gar nichts etabliert ist. Ja, da braucht man schon eine ordentliche Portion Mut.
Ja, oder man kommt zu dir.
Oder man kommt zu mir und da frage ich ganz viele Sachen und katapultiere die Leute einfach mal aus der Komfortzone und die werden merken, ist gar nicht so schlimm.
Ich sollte auch öfter mit dir reden. Es wird schon leichter, darüber zu reden. Das ist, ich bin da doch irgendwie verklemmt, obwohl ich mich gar nicht als verklemmt empfunden habe.
Es ist Übung. Über Sex zu reden ist Übung, genauso wie über alles andere. Mhm. Wenn wir nie gelernt haben, über Gefühle zu reden, ist das
stimmt.
Ja auch mega schwer.
Ja, total.
Wenn ich neu in einem Job bin und mir das Wording fehlt aus meiner Branche
ist
und einfach
schwer.
Noch nicht so die Prozesse geläufig sind und nicht weiß, was darf man ansprechen, was nicht, auch super schwer.
Ja, manchmal ist es auch echt protokollarisch. Man weiß noch nicht genau, wie man über die Dinge spricht. Ah, das führt mich gerade zu einer nächsten Frage. Love Language kann sich natürlich auch unterscheiden. Vielleicht ist für den einen Kommunikation über Sex schon ein Teil der Love Language. Ja. Vielleicht ist es aber auch einfach, ich möchte mal einfach lernen, wie ich den anderen Menschen berühren kann. Oder vielleicht ist es auch, ich weiß es nicht, Acts of Service, weißt du, wo ich sage, ich kümmere mich um die Mental Load meines Partners, entlaste ihn dadurch. Also Love Language kann ja auch total unterschiedlich sein. Und es muss nicht immer nur in Worten stattfinden, dass jemand Nähe versucht aufzubauen. Nur noch ein kleiner Seitschwenk. Und das kann natürlich auch zu Problemen führen. Also ich glaube, wenn die Love Language sehr unterschiedlich ist, führt es vielleicht gar nie zu Sexualität.
Macht auf jeden Fall Sinn, wenn man die Love Language des Gegenübers gut kennt und seine eigene gut kennt. Ja. Und wenn man die auch dekodieren kann.
Ja, wie findet man die selber heraus?
Ich frage die Person meistens, wie machst du denn Freunden gerne Freude? Mhm. Bist du eine, die umarmt und eher touchy ist bei Freunden und sagt, ah, oh, so schön dich zu sehen, Knuddelwuddel?
Ja.
Oder bist du eine, die dann besonders viel Kuchen backt und schön aufdeckt und noch Deko und alles und volles Programm? Oder bist du eine, die dann hilft beim Wegräumen nach der Party?
Ja, stimmt.
Oder bist du die, die sagt, ich habe einen vollen Kalender?
Ja.
Aber ich nehme bewusst Zeit für dich und ich höre dir zu.
Mhm.
Und das waren jetzt, glaube ich, schon die 4, 5, also ich glaube, alle, weiß ich jetzt nicht, ob ich alle aufgezählt habe, aber 5 Love Languages gibt es, die du auch unabhängig von einer Paarbeziehung so identifizieren kannst.
Ah,
was
spannend.
Für ein Typ bist du? Wie zeigst du denn, hey, du bist mir wichtig?
Ja.
Auch wenn da keine romantische Liebe dahinter steckt.
Absolut.
Oder wie zeigst du deinen Kindern, dass sie dir wichtig sind?
Ja, stimmt. Na, bei mir ist auf jeden Fall Physical Touch und ich glaube, Acts of Service, also in einem gewissen Grad Aufmerksamkeiten und den anderen einfach wohlfühlen lassen. Aber ich werde das auch nochmal ein bisschen genauer ergründen, welche Love Languages wir jetzt haben. Und das unterscheidet sich manchmal von der meines Mannes.
Ja.
Und es ist sicher, Kommunikation ist bei uns eine große Herausforderung gewesen und wir sind dabei echt gut zusammengewachsen in unseren Eigenheiten. Also es ist noch nicht aller Tage Abend, selbst wenn man glaubt, es ist echt am Boden. Man kann auch jede schwierige Situation wieder zu etwas machen, wo echt viel Wärme entsteht. Das vielleicht auch nochmal mitzugeben, dass man auch aus einer Ruine wieder echt ein Schloss bauen kann. Das haben wir hingekriegt und das kann man auch nach außen so kommunizieren. Bin ich auch mega stolz drauf.
Wunderschön.
Du, wir sind jetzt schon langsam in Richtung Ende unterwegs. Es ist total schwer, jetzt ein Wrap-up aus dieser Folge zu machen. Aber ich starte mal einen kleinen Versuch. Ja, wir haben zuerst über die Themen gesprochen, mit denen Paare zu dir kommen, also Konfliktdynamiken und dass das oft der Anstoß ist, warum man überhaupt zu dir kommt. Wir haben ganz viel über Kommunikation gesprochen und Platz für Liebe zu schaffen. Wir haben dann über tatsächliche Sexualität und über den Orgasmus gesprochen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass sich das nicht verändert, nur weil Frauen berufstätig sind oder Kinder bekommen, sondern dass jede Beziehung einfach miteinander wachsen kann. Was möchtest du vielleicht unseren Hörerinnen noch mitgeben?
In Bezug auf die Sexualität möchte ich allen Personen einfach mitgeben, dass körperliche Anliegen, sei das Orgasmushemmung, sei das Erektionsstörungen, ob das vorzeitiger Samenerguss ist oder ob das Lustlosigkeit ist. Die Personen haben dann oft Angst, dass etwas mit ihnen nicht stimmt, dass sie kaputt sind, dass sie nicht normal sind.
Yeah.
Es ist eine unglaublich große Hemmung da. Die laufen zum Urologen, die gehen zum Gynäkologen, die lassen Hormonstatus erheben, dann stellen sie die ganze Beziehung in Frage und gehen dann vielleicht sogar in Psychotherapie und machen die ganze Biografie bis zurück zur Mutter, wo dann die Mama an allem schuld ist.
Ja.
Aber das ist gar nicht notwendig in vielen Fällen. Und ich möchte alle, die das hören und die hier einen Leidensdruck spüren, ermutigen, klinische Sexologinnen oder Sexologen aufzusuchen, weil das sind Körperthemen.
Ja.
Das ist wie Physiotherapie.
Ja.
Das ist einfach was macht dein Körper, wie nutzt du ihn, wo spürst du etwas. Das ist eine Fähigkeit, die kann man erlernen, so wie man ja auch zum Physiotherapeuten geht, wenn man Bandscheibenzwicken hat oder wenn das Knie mal weh tut oder der Nacken immer verspannt ist.
Ja.
Und da würde ich gerne die Hürde senken, sich hier Hilfe zu holen, weil das ist nichts, wofür man sich schämen muss und das kann man wunderbar bearbeiten.
Bearbeiten und auch bis zu einem gewissen Grad lernen, auch loszulassen, weil das ist schon auch oft ein Faktor. Und was schon interessant ist, ich gehe jetzt wieder zurück zu unserem Vorgespräch, wo du gesagt hast, das sind ja die Easy-Themen, quasi wenn alles Biologische funktioniert und wenn man quasi nur in der Partnerschaft nur quasi diese Absprechthemen hat. Vielleicht kann ich den Hörern noch etwas mitgeben, dass es auch echt okay ist, diese Themen zu haben und zu bearbeiten und dass man dankbar sein sollte, dass es keine schwerwiegenden anderen Themen sind. Also vielleicht einfach die Dankbarkeit, ich kann meine Sexualität so leben, wie ich sie leben möchte. Es ist einfach nur ein Kommunikationsproblem. Und das tut vielleicht auch immer wieder ganz gut, sich das in Erinnerung zu rufen. Ich möchte jetzt niemandem da draußen das schlechte Gewissen geben, wenn es etwas anderes ist. Du beruhigst ja auch, dass es auch da Lösungen gibt. Aber oftmals ist es nach Geburt und Schwangerschaft wirklich oft nur ein Kommunikationsthema. Ja. Und das ist eigentlich echt schön. Daran kann man arbeiten.
Ja, was ich sehr oft erlebe, sind die Konflikte, wo du sagst eben easy, easy Themen, so
Klopapierrolle etc.
Klopapierrolle. Ich habe das Gefühl, ich habe das Kind ständig auf mir und dann willst du auch noch Sex haben. Das ist ein Riesending für die Paare. Also von easy ist ja da gar keine Rede.
Ja, und es wirkt auch so wie unüberbrückbar. Aber tatsächlich ist es Gott sei Dank echt alles okay. Es darf alles sein und es sollte darüber kommuniziert werden.
Ja. Und das sind Dinge, wenn wir darüber reden, wenn wir da mal Perspektiven abgleichen. Ja. Wie erlebst du das denn? Wie fühlst du dich denn nach so einer Geschäftsreise, wenn du Sehnsucht hast, wenn du Bock auf Kuscheln hast, wenn du mich vermisst hast, wenn du dich auf uns gefreut hast und dann wirst du abgewiesen. Wie fühlt sich das an?
Ja, klar.
Und dann umgekehrt, wie fühlt sich das für dich an, wenn du 24/7 vielleicht, wenn während der Mann auf einer schicken Reise war und da wurde er versorgt im Hotel.
Und mit, du bleibst zu Hause.
Und du warst zu Hause mit Kind und Magen-Darm-Grippe und Kita und dann vielleicht noch Abgabe von irgendeinem Projekt und gleichzeitig dem Haushalt und die Katze hat auch noch Durchfall gekriegt. Und all das kommt zusammen und dann kommt der Mann, lässt den Koffer im Vorraum fallen. Du weißt, da ist jetzt eine Schmutzwäsche drinnen. Ja. Und er sagt,
let's
komm,
go,
Baby, blas mir einen. What the fuck? Und dieser Abgleich von Perspektiven, der ist so wichtig. Und dann geh mal in seinen Schuhen.
Ja, absolut.
Der war ja nicht bei dir. Er weiß ja nicht, was du durchlebst aus dieser ganze Woche.
Ja.
Er weiß nicht, was es bedeutet, ein Kind zu stillen, in der Nacht aufzuwachen.
Ja.
Nicht mal alleine Haare waschen oder aufs Klo gehen zu dürfen, weil er das Kleinkind ja schon wieder an der Tür klopft.
Ja.
Also, wie soll er diese Realität kennen, wenn du die nicht mit ihm teilst?
Ja. Aber da kommt ja dann oft von der Frau die Perspektive, er kann sich's ja denken. Oder er weiß doch, was zu Hause los ist.
Höre ich ganz oft, höre ich ganz oft.
Und das sind wieder diese Erwartungshaltungen.
Nein, niemand kann Gedanken lesen.
Ja.
Niemand kann Gedanken lesen.
Mhm.
Und einer der, und das ist jetzt etwas total Einfaches, wenn wir aufhören, davon auszugehen, dass das Gegenüber weiß, was ich will, weil er sich das ja denken kann oder weil sie sich das ja denken könnte.
Ja.
Nein, wir haben alle andere Erfahrungen, wir sind anders aufgewachsen, auch wenn wir ähnliche Erfahrungen hatten, sind wir alle Individuen.
Und wir haben andere Tage. Ich finde auch die Tagesverfassung ist so wichtig, immer wieder abzugleichen.
Richtig.
Wie war denn dein Tag? Was hast du erlebt? Welche Themen waren gerade bei dir im Kopf? Und wo bist du gerade?
Ja.
Welchen Film? Ich rede oft mit meinem Mann drüber, in welchem Film bist du gerade? Und das hilft total. Und jetzt vielleicht noch abschließend, jetzt müssen wir wirklich abschließen, weil wir fangen gerade wieder eine ganz neue Folge an. Ich habe darüber nachgedacht, was googeln Menschen am meisten? Und ich habe meinen Chatbot der Wahl KI-mäßig gefragt, was sind denn so die Haupt-Google-Themen? Und da kommen bei uns, also bei unserer Community ganz oft Schwangerschaft und Kinderwunsch, klar, das setzt Sexualität einfach in eine andere Perspektive, das hat plötzlich einen anderen Output, eine Riesenkonsequenz. Aber was auch oft gegoogelt wird, ist das normal?
Ja.
Also quasi eine Vorliebe oder die Häufigkeit oder die Themen. Und was ich bei dir jetzt im Gespräch so mitgenommen habe, es ist alles normal. Wenn es mein Bedürfnis ist, kann alles normal sein.
Ja.
Also wir waren jetzt noch nicht bei den besonderen Vorlieben. Was würdest du da vielleicht noch den Menschen mitgeben, wenn du sagst, da wächst etwas in mir und ich habe so Lust darauf, das zu erleben? Wie binde ich da den Partner ein?
Sich einmal selbst verletzlich zeigen, öffnen und von sich selbst sprechen.
Mhm.
Also nicht, du solltest mal.
Ja.
Oder wäre das nicht cool, wenn wir gemeinsam,
ja,
sondern
ich habe das Bedürfnis.
Eine Ich-Botschaft, ja, ich wäre neugierig, mich würde interessieren,
ja,
und dann den Ball zurückspielen und fragen, wie wäre das denn für dich?
Mhm. Schön. Aber ich würde sagen, mit dem lassen wir es auch stehen, weil ich glaube, da könnten wir jetzt wirklich noch eine ganze Welt eröffnen. Ich finde es super, dass du uns mitgibst, alles ist normal und alles ist ein Bedürfnis, das in uns wachsen kann. Es kann in der Partnerschaft wachsen, es muss nicht in der Partnerschaft wachsen. Vielleicht kommt man wirklich irgendwann einmal an die Grenzen. Aber eine Paartherapie, eine Sexualtherapie ist immer gut, wenn man glaubt, man kommt da an Grenzen und man schafft es nicht mehr, alleine zu kommunizieren. Du bist in Eisenstadt tätig, vielleicht an die, die mit dir direkt Kontakt aufnehmen wollen. Du kannst uns auch gerne deine Website oder Erreichbarkeit sagen. Nehmt gerne mit der Andrea Kontakt auf und es war mir ein Riesenvergnügen, mit dir zu sprechen. Danke vielmals, dass du auch meinen Horizont erweitert hast und ich freue mich auf alles, was du uns vielleicht noch so mitgeben willst.
www.beziehungswiese.at. Vielen Dank für die Einladung.
Also ab auf die Beziehungswiese und euch ganz viel Spaß da draußen, spicy oder kommunikativ. Ciao, ciao!
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.